Also, hallo wieder an alle im Livestream, hallo an alle, die hier sind. Wir beschäftigen uns jetzt mit einem sehr, sehr konkreten und sehr, sehr coolen Problem. Es ist nämlich so, also ich weiß nicht, wie ihr das handhabt, aber ich habe so eine Haustür und an dieser Haustür habe ich ein Schloss. Total super Konzept, kann ich empfehlen. Und gelegentlich gehen da aber die Schlüssel aus oder ich will damit eigentlich so einem Freund, der zu Besuch kommt, die Schlüssel geben, aber dann bin ich selber nicht da. Und jedenfalls, Schlüssel sind ein nicht unbedingt verteiltes Problem oder nicht leicht zu verteilendes Problem und gelegentlich wünscht man sich da geilere Lösungen. Die Menschen von EFA sind da an was dran, entwickeln da schon eine ganze Weile. Und Johannes erzählt uns jetzt, wie das funktioniert, wie das funktionieren kann und wie sie mit den selbstverständlich damit einhergehenden Security- und Privacy-Problemen umgehen.
Ja, vielen Dank. Mein Name ist Johannes Ullmann, ich bin technischer Produktmanager bei der Firma EFA Sicherheitstechnologie GmbH mit Sitz in Wien. Vielleicht die Leute, die aus Österreich kommen, kennen uns vielleicht. Der eine oder andere wird von uns einen mechanischen Schlüssel am Schlüsselbund haben von unserer Firma. Uns gibt es schon sehr lang, fast 100 Jahre. Wir haben 450 Mitarbeiter in Wien und auch das Headquarter ist in Wien. Und unsere Spezialität lag in der Vergangenheit vor allem in der Herstellung von mechanischen Schließzylinder in den unterschiedlichsten Formen. Vielleicht kennt es wer, dass derselbe Schlüssel von seinem Haus im Briefkasten sperrt, zu Hause im Keller und so weiter. Das sind quasi mechanische Schließsysteme. Wir sind aber auch einer der führenden Hersteller von elektronischen Schließsystemen in Europa und genau über eines davon möchte ich heute etwas genauer erklären. Vielleicht kurz eine ganz kurze Einführung, was ist überhaupt eine elektronische Zutrittskontrolle? Bei einem mechanischen Schließsystem steckt man den Schlüssel an, der wird dann quasi vom Schloss mechanisch ausgelesen und entscheidet dann, ob ich den Schließzylinder drehen kann und quasi Zutritt habe oder nicht. Bei einer elektronischen Zutrittskontrolle ist das Zutrittsmedium irgendein elektronischer Träger, der elektronisch gelesen wird. Das kann jetzt sein eine Smartcard, irgendwas, was ich reinstecke oder ein kontaktloses Medium wie einen Transponder. Funk kennt jeder von Autoschlüssel und neuerdings können natürlich auch die Smartphones für den Zutritt verwendet werden. Der zweite große Punkt ist, dass es dann natürlich eine Verwaltungssoftware gibt, in der man all diese Einstellungen konfigurieren kann, also welcher Schlüssel sperrt welches Schloss. Der Sinn der elektronischen Zutrittskontrolle ist auch, dass eigentlich grundsätzlich alles protokolliert wird, also wer war jetzt wo wirklich drinnen, um das im Nachgang dann feststellen zu können. Und natürlich auch ganz wichtig, wenn man bei einem mechanischen Schließzylinder jetzt den Schlüssel verliert, ist das Schloss potenziell unsicher, sofern man sich nicht sicher sein kann, dass der mechanische Schlüssel nicht irgendwo wieder auftaucht. Und man müsste das Schloss tauschen. Auch da der große Vorteil bei einer elektronischen Zutrittskontrolle, da können verloren gegangene Schlüssel einfach im System geblacklistet werden oder ausgesperrt werden, beziehungsweise kann man auch deren Gültigkeit stark einschränken. Was dann dazu kommt, sind viele komplexe Funktionen, um die unterschiedlichsten Anwendungsfälle abzudecken. Die meisten werden das kennen, es gibt im Unternehmensbereich hat man eine Abteilung und da kriegt man jetzt einen Schlüssel für diese Abteilung und dann hat man Zutritt zu gewissen Türen, also man kann so Türbereiche kreieren. Wichtig ist zum Beispiel auch, dass es irgendwo einen Zentralschlüssel gibt für die Feuerwehr, die dann im Brandfall überall Zutritt hat. Man möchte dann den Zutritt vielleicht einschränken auf gewisse Uhrzeiten, zum Beispiel jeden Tag zu den Office-Zeiten oder nur jeden Montag zu einer gewissen Uhrzeit. Es gibt dann so Möglichkeiten wie zum Beispiel, ich möchte die Türe jetzt für einen gewissen Zeitraum offen lassen, dass zum Beispiel Kunden reinkommen bei der Haupteingangstür, das ist quasi so ein Schlüssel stecken lassen im elektronischen Sinn. Es gibt für den Office-Bereich, dass sich das Schloss automatisch öffnet zu einer gewissen Uhrzeit und auch wieder schließt. Es gibt vielfältigste Ausnahmen zu Feiertagen, dass gewisse Themen, also gewisse Leute dann dort keinen Zutritt mehr haben. Es kann auch über mehrere Zeitzonen funktionieren. Da ist immer zu sagen, das ist immer ein bisschen verursacht Kopfweh, wenn man eine Softwarelösung macht, die in mehreren Zeitzonen vernünftig funktionieren soll gleichzeitig. Bei AirKey, ich komme dann eh noch später zu, können wir auch Adressen hinterlegen, dass zum Beispiel jemand hinfindet zum zu der Türe und ein sehr komplexer Vorgang, den wir in dem Produkt auch implementiert haben, ist, dass man quasi Schließzylinder weiter verborgen kann. Zum Beispiel, wenn es einen Eigentümer und einen Mieter gibt, dass der Mieter auch die sich selber Schlüsseln für den Haupteingang vergeben kann. Ja, ganz kurz zu ERKI. Was ist ERKI? Was kann ERKI? ERKI ist ein Schließsystem, wo die ganze Zutrittskontrollsoftware quasi als Webservice von der Firma Effa bereitgestellt wird. Man konfiguriert das über einen normalen Internetbrowser. Die werden dann über die Schließzylinder, ich habe einen mitgebracht, werden quasi über ein Smartphone parametriert, können auch mit dem Smartphone gesperrt werden oder mit einem Schlüsselanhänger oder Karten. Es gibt auch diese kombinierten Kombischlüssel, die quasi auch unsere mechanischen Schließsysteme sperren. Und das Wichtige ist eigentlich, dass alle Daten werden zentral bei uns in einem Rechenzentrum gespeichert und gesammelt. Der große Vorteil ist, die Kunden brauchen keine Software installieren. Diese Zutrittskontrollserver sind oft immer irgendwelche uralt Software-Server, die nicht gewartet werden, die lange nicht aktualisiert wurden, weil die Lebensdauer von so einer Zutrittskontrolle, es wird normalerweise, wenn eine neue Firma in ein Gebäude einzieht, dann überlegen sich die das und dann bleibt das die nächsten 10, 20 Jahre einfach unverändert in der Ecke stehen und keiner kümmert sich mehr drum. Ja, und bei ERKI bieten wir das eben als Service an, das ist besonders für kleinere oder auf sehr verteilte Unternehmen von Vorteil. Ein wichtiger Punkt ist, man kann quasi übers Internet einen Schlüssel an ein beliebiges Smartphone verschicken. Das heißt, für alle Anwendungsfälle, wo jemand spontan Zutritt braucht, wie zum Beispiel in der mobilen Pflege, wenn sich dort häufig Dienstpläne ändern, kann ich dort einen Schlüssel hinschicken und die Person hat dann Zutritt. Man kann dann auch nachher im Backend nachverfolgen, ob die Person auch tatsächlich dann dort war oder nicht, wenn man das möchte. Ja, wir sind ein Sicherheitsunternehmen und Sicherheit liegt uns sehr am Herzen. Fangt schon mal an natürlich, dass wir den ganzen Datenstream, der da übertragen wird, verschlüsseln, vom Browser an. Am Smartphone selber gibt es eine eigene App, die ERKI-App, in der quasi dann die Schlüssel gespeichert werden. Auch da verlassen wir uns nicht ausschließlich auf die Speicherverschlüsselung, die ja vielleicht irgendwie vom Hersteller sowieso schon mit den Geheimdiensten geknackt wurde, sondern wir bieten noch eine eigene Verschlüsselung zusätzlich an, geht zwar auf Kosten der Usability, aber für Leute, die quasi dem Smartphone so nicht vertrauen, ist es eine zusätzliche Sicherheitsstufe. Die ganzen Daten unserer Komponenten werden quasi end-to-end verschlüsselt. Was heißt das? In jedem unserer Schließzylinder oder in jedem unserer Schlüssel ist quasi ein sogenanntes Secure Element drinnen. Das ist im Endeffekt ein kleiner Mikroprozessor, der besonders gehärtet ist gegen unbefugtes Auslesen. Und die Daten werden quasi direkt von diesem Secure Element an unser Backend verschlüsselt, sodass quasi, egal ob jetzt das mit einem Smartphone oder mit einem Browser aktualisiert wird, dass die Daten zwischendurch gar nicht entschlüsselt werden. Ja, das einmal als kurze Einführung in ERKI selber. Jetzt kommen wir gleich zum spannenden Teil, nämlich zum Datenschutz und Privacy by Design. Ja, der Artikel 25 der Datenschutzgrundverordnung Privacy by Design sagt, man soll schon den Datenschutz bei der Gestaltung von den Systemen von Beginn an berücksichtigen und es soll verhindert werden, dass das System quasi missbraucht wird und das soll durch technische und organisatorische Maßnahmen sichergestellt werden und das betrifft natürlich die Architektur und viele Detailaspekte in der Software. Wir haben uns, also das System ist seit 2014 am Markt, die richtigen Entwicklungstätigkeiten haben so 2011 begonnen. Und wir waren schon sehr frühzeitig mit vielfältigen Fragen konfrontiert. Wie schaut denn das überhaupt mit dem Datenschutz aus? Der Hauptgrund eigentlich ist einmal, was müssen wir unsere Kunden berücksichtigen, damit sie eine Zutrittskontrollsoftware überhaupt rechtskonform betreiben können? Also was darf überhaupt alles kontrolliert werden? Wer dann darf diese Protokolle einsehen? Wozu dürfen diese Protokolle verwendet werden? Wie lange darf das gespeichert werden? Welche Einstellmöglichkeiten braucht das überhaupt? In diesem Artikel 25 der Datenschutzgrundverordnung gibt es auch quasi eine Wirkung auf uns Hersteller, dass Verantwortliche, die jetzt so eine Zutrittskontrollsoftware dann vor allem im Unternehmenseinsatz einsetzen wollen, verpflichtet sind, Produkte zu erwerben, die das überhaupt unterstützen. Und wir wissen es, also oder ich weiß es zumindest, dass einige Softwarehersteller von Mitbewerbsprodukten solche Einstellmöglichkeiten gar nicht bieten und de facto einen rechtskonformen Betrieb teilweise gar nicht ermöglichen. Ja, bei uns oder bei der Firma EFA haben wir das Thema sehr ernst genommen und haben da wirklich viel Zeit und Energie investiert, um das möglichst datenschutzkonform umzusetzen. Das fängt schon einmal dabei an, wenn man das Produkt kauft. Wenn man das im Unternehmenseinsatz einsetzt, benötigt man eigentlich eine Betriebsvereinbarung mit den Mitarbeitern, dass die Zutritte kontrolliert werden. Es gibt ja zum Beispiel Urteile dazu, dass das Zutrittskontrollsystem nicht verwendet werden darf zur Zeiterfassung, es sei denn, es ist explizit ausgewiesen, dass es jetzt, wenn ich dort mich authentifiziere, dann wird das zur Zeiterfassung verwendet. Aber einfach so, dass man bei der Türe reingeht, zum Beispiel beim Haupteingang und wieder verlässt, dass das automatisch zur Zeiterfassung, zur Arbeitszeiterfassung verwendet wird, ist zum Beispiel nicht zulässig. Und damit wir als Hersteller unserer Hinweispflicht beikommen, wird das zum Beispiel schon auf der Verpackung unseres Schließzylinders wird schon darauf hingewiesen, dass wir ausdrücklich darauf aufmerksam machen, dass nach den jeweiligen nationalen Bestimmungen, insbesondere des Datenschutzgesetzes, es melde- und genehmigungspflichtig sein kann, je nachdem, wie er das Produkt nämlich einsetzt. Ja, auch wenn man sich quasi auf der Registrierungsseite registriert, ist quasi derselbe Hinweis angebracht, also dass nicht im Nachgang dann noch jemand sagen kann, aber er wusste das ja nicht. Was ist überhaupt so ein Protokoll? Was steht in so einem Protokoll drinnen? Man sieht das jetzt ein bisschen schlechter vielleicht am Beamer, aber jeder Zutritt zu jeder Türe kann grundsätzlich protokolliert werden. Ich sehe dann, wie ist der Batteriestandort, welche Person hat dazu getreten, mit welchem Schlüssel wurde quasi gesperrt, war das ein Smartphone, war das eine Karte, hat irgendetwas funktioniert. Und es gibt gewisse Türen, die dürfen zum Beispiel im Unternehmensumfeld gar nicht protokolliert werden, zum Beispiel das WC. Das wäre ein illegaler Eingriff in die Menschenwürde, wenn kontrolliert wird, dass jemand die Toilette besucht. Und da gibt es vielfältige Einstellungsmöglichkeiten pro Türe quasi. Die wird vollständig protokolliert, sie wird eingeschränkt protokolliert für eine gewisse Anzahl von Tagen oder es wird gar nicht protokolliert. Da gibt es auch in Österreich zum Beispiel ein OGH-Urteil, was von der Zutrittskontrollanlage des Finanzministeriums war. Da ging es irgendwie um die Frage, wie lange denn solche Protokolle irgendwie aufgehoben werden dürfen. Und die haben gesagt, also 4 Tage ist zum Beispiel grundsätzlich ausreichend, es sei denn, es gibt begründete Interessen, irgendwie diese Protokolle länger aufzuheben. Zum Beispiel für einen Serverraum, wo man es dann länger nachvollziehen muss. Ein weiterer Punkt ist, dass ja, es wird viel protokolliert. Jetzt verlässt zum Beispiel ein Mitarbeiter das Unternehmen, dann hätte er theoretisch das Recht, auch die Löschung seiner Aufzeichnungen zu verlangen. Ja, wenn die Software das aber gar nicht bietet, was soll dann die Firma machen? Ja? Also es gibt dann die Möglichkeit, in ERKI zum Beispiel den Personenbezug einzelner Protokolleinträge zu löschen. Das heißt, man sieht zwar noch, dass da ein Zutritt war, man weiß aber nicht mehr, wer das war. Man kann den Personenbezug ganzer Personen löschen, also alles, was diese Person gemacht hat, wenn sie zum Beispiel eben das Unternehmen verlässt. Ganz wichtig auch hier ist wieder, dass das dann nachvollziehbar ist, dass quasi etwas gelöscht wurde. Da muss es dann noch quasi, muss man noch einen Grund angeben, damit das quasi den Datenschutzgesetzen auch entspricht. Das geht noch weiter. Wer darf denn das Protokoll überhaupt einsehen? Idealerweise gibt es eine 4-Augen-Kontrolle. Das haben wir derzeit so noch nicht umgesetzt. Was wir aber gemacht haben, ist, dass wenn jemand das Protokoll einsieht, dass das protokolliert wird, dass das Protokoll eingesehen wurde. Damit kann zum Beispiel der Betriebsrat faktisch kontrollieren, dass das nur in seinem Beisein eingesehen werden darf. Und wenn das nicht gemacht wird, ist es zumindest dokumentiert. Es gibt natürlich Ausnahmen, wenn zum Beispiel eigene IT-Sicherheitspflichten protokolliert werden müssen, dann muss man das nicht so protokollieren. Ja, ganz wichtig ist auch das Löschbegehren. Also wenn sich jetzt jemand ein ERC-Schlüsselsystem kauft und kommt dann irgendwann drauf, er will das alles gar nicht mehr, er will, dass das endgültig und restlos gelöscht wird, da kann er mit so einem Löschbegehren natürlich zu uns kommen. Und wir haben dann auch die Möglichkeit, diese komplette Schließanlage zu eliminieren, wenn er seine Komponenten vorher nicht in einen sogenannten Auslieferungszustand zurücksetzt, kann er die dann allerdings auch nicht mehr verwenden. Ja, das muss dem Kunden dann auch klar sein und daraus wird auch ausdrücklich hingewiesen. Ja, jetzt kommt es zu einem ganz spannenden Thema. Bei ERC, ich habe es eingangs schon erwähnt, gibt es die Möglichkeit, dass ich einen Schließzylinder zum Beispiel im Haupteingang einbaue oder der Gebäudeeigentümer besitzt, ist der Eigentümer der Schließanlage und vermietet jetzt einzelne Objekte an verschiedene Kunden. Jetzt ist es aber so, dass der Gebäudeeigentümer sich nicht ständig um die Erstellung und Löschung neuer Zutrittsberechtigungen kümmern möchte. Und dafür haben wir die Möglichkeit eingeführt, dass Schließzylinder an gewisse Subanlagen weitergegeben werden können. Das heißt, zum Beispiel jetzt, sagen wir, es gibt zwei Büros, die Firma EFA und der Chaos Computer Club Wien teilen sich ein Gebäude und der Haupteingang wird von beiden gemeinsam verwaltet und der Gebäudeeigentümer ist jetzt eben das Volkskundemuseum, sagen wir mal, der Einfachkeit halber. Jetzt will das Volkskundemuseum natürlich nicht, dass da irgendwelche Leute unbefugt Zutritt haben und möchte noch eine gewisse Restkontrolle haben. Aber es gibt ja quasi keine direkte Vereinbarung zwischen, also außer dem Mietvertrag, dass da jetzt personenbezogene Zutrittsdaten weitergegeben werden. Deswegen ist es eigentlich so, dass die nur nicht personenbezogene Daten oder indirekt personenbezogene Daten sehen dürften. Das ist dann zum Beispiel der Türname oder die Komponente, oder dass quasi der Personenbezug nur auf einer IT-Ebene protokolliert wird. Das heißt, wenn jetzt das Volkskundemuseum wissen will, wer ist jetzt da tatsächlich um 23 Uhr reingegangen, muss er quasi erst mit dem Chaos Computer Club oder mit der Firma EFA sprechen. Und dann muss es vom Betriebsrat der beiden zum Beispiel geklärt werden, dass da ein begründetes Interesse ist, da den Personenbezug herzustellen, um dann festzustellen, wer das letztendlich war. Wir haben das dann so gelöst, dass wenn jemand diesen Schließzylinder importiert, hat er die Opt-in-Möglichkeit, ob diese personenbezogenen Daten an den jeweiligen Eigentümer weitergereicht werden oder nicht. Und einen zweiten Punkt, ob wieder protokolliert wird oder nicht. Das führt dann zu ganz interessanten Einstellmöglichkeiten. Das heißt jetzt zum Beispiel, wenn der Eigentümer sagt, er will protokollieren, ich habe das jetzt genannt, der Subanlagenimporter, der sagt auch, er will es protokollieren und er will die Daten auch weiterreichen, dann sieht der Eigentümer auch tatsächlich, wer dort Zutritt hat. Der Eigentümer kann das aber zum Beispiel einschränken, er will das den Personenbezug nur für 4 Tage aufheben und speichern. Der Subimporter oder der Mieter will quasi sagen, er will das für 8 Tage aufheben. Und er reicht die Daten, sagt auch, er will den Personenbezug oder weiterreichen, dann sieht der Eigentümer das quasi aber auch nur für 4 Tage. Wenn das komplett ausgeschalten ist, von beiden Parteien, quasi vom Eigentümer und vom Mieter, dann gibt es sowieso keinen Personenbezug. Spannend ist dann, wenn der Eigentümer sagt, er möchte sehen, wie er Zutritt hat, aber der jeweilige Firma, weil der Chaos Computer Club steht natürlich auf Datenschutz und sagt, nein, ich will das nicht einsehbar haben und ich will den Personenbezug nicht weiterreichen, dann werden quasi nur indirekt personenbezogene Daten an den Eigentümer weitergeleitet, nämlich die ID des Schlüssels. Und erst wenn dann wirklich festgestellt werden möchte, wer das ist, muss sich der Eigentümer dann wirklich mit seinem Mieter auseinandersetzen, um das herauszufinden. Ja, ein spannender Punkt ist zum Beispiel, wenn das umgekehrt wird, der letzte Punkt, wenn der Eigentümer sagt, er will das für 8 Tage aufheben, aber der Mieter nur für 4 Tage und die Daten werden nicht weitergereicht, dann ist das indirekt personenbezogen für die Schlüssel-ID, aber auch nur für 8 Tage und danach ist das komplett anonymisiert. Ja, Beispiele sind zum Beispiel, wenn man jetzt einen Reinigungsdienstleister im Gebäude hat, dann will man natürlich wissen, wann jemand im Serverraum war und will dort natürlich zumindest indirekt personenbezogen die Daten aufheben oder muss das sogar, um quasi gewisse IT-Sicherheitspflichten zu erfüllen. Im Abstellraum wird das vielleicht uninteressanter sein und dort wird man vielleicht diese Daten nicht sammeln müssen. Ja, Zutrittskontrolle und Datenschutz ist daher aus unserer Sicht kein Widerspruch, sondern die Technik kann als Mittel zur Durchsetzung des Datenschutzes durchaus verwendet werden. Einige Details zur technischen Umsetzung, die wir uns da überlegt haben. Die revisionssichere Protokollierung in den Komponenten und in den Zutrittsmedien, ich habe es eh schon erwähnt, werden in einem sogenannten CQ-Element gespeichert. Die ganzen Daten werden von den jeweiligen Komponenten des Systems Ende zu Ende verschlüsselt an das Backend übertragen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, prinzipiell wäre es ja wünschenswert, wenn die Protokolle je nach den Einstellungen überhaupt erst am Schließzylinder gespeichert werden. Das ist aber, weil es da so eine Vielfalt an Einstellmöglichkeiten gibt, wäre das relativ unpraktikabel, beziehungsweise würde die Kapazität und den Stromverbrauch unserer Schließzylinder negativ beeinflussen. Ist es so, dass wir die Komplexität ins Backend verlagert haben, wann welche Protokolle tatsächlich gespeichert werden. Das heißt, erst beim Übertragungszeitpunkt wird aufgrund der Einstellungen im Backend entschieden, welche personenbezogenen Daten tatsächlich gespeichert werden oder nicht. Und sollte kein Personenbezug gespeichert werden, werden die Daten auch wirklich physisch nicht gespeichert und verworfen und lassen sich auch nachträglich nicht mehr rekonstruieren. Das ist quasi auch so ein Ansatz, in der Datenschutzgrundverordnung ja propagiert wird, dass man überhaupt nur die Daten erfasst, an denen man Interesse hat. Wir sind jetzt nicht die Datenkralle und wollen alle Zutrittsdaten da irgendwo speichern, sondern speichern eben tatsächlich nur jene Daten, die der Kunde dann letztendlich auch einstellt. Ja, das bringt mich auch schon fast zum Ende des Vortrags. Ein zweiter Punkt ist noch Artikel 25 Absatz 2 der Datenschutzgrundverordnung Privacy by Default. Das heißt, dass datenschutzfreundlichste Einstellungen von Beginn an, wenn ein Produkt in Betrieb genommen wird, konfiguriert sind. Das ist quasi bei ERKey auch möglich. Es gibt quasi eine gewisse Voreinstellungsseite, wo man genau einstellen kann, wie lang die Protokolle oder ob die Protokolle oder überhaupt protokolliert werden soll, eingestellt werden kann. Und das gilt dann quasi für alle hinzugefügten Schließkomponenten in dieser Schließanlage. Lässt sich natürlich nachträglich ändern, weil zum Beispiel bei einem Serverraum wird man das dauerhaft aufbewahren wollen oder sogar müssen, weil ja wieder in der Datenschutzgrundverordnung steht, dass ja Daten, die oder dass quasi personenbezogene Daten ja auch entsprechend geschützt werden müssen. Und da steht zum Beispiel explizit drinnen, dass Serverräume durch eine Zutrittskontrolle abgesichert sein müssen. Ja. Also so schließt sich auch der Kreis wieder, dass wir quasi mit unserer eigenen Zutrittskontrolle die eigenen personenbezogenen Daten schützen müssen. Ja, das war eigentlich schon das Ende des Vortrags. Und ich freue mich über Fragen.
Vielen, vielen Dank. Gibt es denn Fragen? Liebes Publikum, ja, das sieht doch gut aus.
Eine Frage zu den Löschanträgen. Die Daten werden in einer Datenbank gespeichert, nehme ich mal stark an. Ja. Da wird ja auch ein Backup durchgeführt. Wie wirkt sich dann der Löschantrag auf die Backups aus?
Ja, theoretisch sollte das natürlich auch in allen Backups gelöscht werden. Praktisch ist das technisch nicht sinnvoll durchführbar. Ja. Also es ist so, dass das weg ist. Es besteht natürlich dann für einen gewissen Zeitraum, so wie die Backups aufbewahrt werden, die Möglichkeit, die wieder zu rekonstruieren. Da ist mir auch noch selber unklar, wie das technisch wirklich vernünftig funktionieren soll. Ja.
Dankeschön. Noch mehr Fragen? Ja, bitte.
Das heißt, bis zum Auslesezeitpunkt vom Zylinder sind dort alle Ereignisse gespeichert auf ewig. Das heißt, wenn ich den jetzt ein Jahr nicht auslese, ist dann quasi alles gespeichert, unabhängig davon, dass ich 4 Tage eingestellt habe im Backend, weil solange nicht ausgelesen wird, ist ja quasi alles drinnen. Das heißt, jemand, der den Zylinder dann an sich nimmt, kann quasi zurück auf ewig lesen, wenn der Zylinder nicht regelmäßig ausgelesen wird. Ist das korrekt?
Also nein, erstens einmal haben wir eine begrenzte Speicherkapazität auf den Schließzylindern. Da werden quasi immer nur die letzten 1000 Log-Einträge können generell protokolliert werden aus Platzgründen. Und es ist so, dass quasi die Zutrittsdaten verschlüsselt in dem Secure-Element gespeichert werden. Und nur das Backend hat den entsprechenden Schlüssel, um diese Daten auszulesen. Das heißt, es ist nicht möglich, den Schließzylinder so mit normalen Mitteln einfach auszulesen.
Dankeschön. Da ist noch eine Frage.
Das Wort Secure Element finde ich persönlich jetzt ein bisschen unterhaltsam. Wenn man jetzt zurückdenkt in den letzten 2 Wochen, war das irgendwie in den Medien, dass zum Beispiel ein Token von Infineon irgendwie schwache RSA-Schlüssel erzeugt hat. Jetzt ist die Frage, inwiefern legt die Firma diese ganzen Baupläne, Schaltpläne, die Software offen, damit das unabhängig überprüft werden kann? Weil aus meiner Sicht ist zum Beispiel einer der größten Fehler, den man machen kann, jetzt zum Beispiel bei Verschlüsselung, dass man irgendwas selber strickt, und das ist genau bei Infineon zum Beispiel passiert, statt dass man Software verwendet, die halt seit Jahren auditiert wird, weil sie eben Open Source ist zum Beispiel. Inwiefern macht die Firma EFA da was, um das Vertrauen sozusagen in die Firma zu rechtfertigen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also wir verwenden keine Infineon Secure Elements, wir verwenden welche von NXP, glücklicherweise. Ja. Wir setzen eigentlich hier auch nur zertifizierte Chips ein nach IAL 5+. Und wir verwenden ausschließlich geprüfte und zertifizierte Verschlüsselungsverfahren und keine irgendwelche selbstgestrickten Verfahren. Das bleibt immer ein Restrisiko. Ja. Also das wird man nicht ausschließen können, dass wenn quasi in einem Chip oder in einem Prozessor, den wir verwenden, von einem Hersteller, wenn da ein Bug drinnen ist, dann müssen wir damit leben und um den herum entwickeln. Bislang, also wir lassen das auch von unabhängigen Instituten regelmäßig auf Sicherheitslücken prüfen. Bislang wurden wir da immer als sicher attestiert. Es kann natürlich nie ausgeschlossen werden, dass auch in unseren Secure Elements irgendwas einmal rauskommt. Ja.
Vielen Dank. Noch mehr Fragen aus dem Publikum? Aus dem Livestream kam jetzt nichts. Dann vielen, vielen Dank für den wirklich spannenden Vortrag. Sehr, sehr cool. Einen Applaus bitte nochmal.